Christoph, da haben die Hand gegeben und fliege zurück, gehe zu meinen Eltern, erzähle es denen. Dann ging ich das Telefon bei meinen Eltern. Hallo Mann, hier spricht Uli Hoeneß. Ja, weil 1989, wo der Franz Beckenbauer Nationaltrainer war von der deutschen Nationalmannschaft, wollte er mich nach dem halben Jahr, wo ich bei Bayern war, wollte er mich einladen zur Nationalmannschaft. Und dann hat der Jupp Heynckes zu mir gesagt, nein, das ist noch zu früh für ihn. Die Situation, Elfmeter kann man nicht, du kannst sie nicht trainieren. Unmöglich. Wenn einer sagt, dass er das trainiert hat, ja, dann lügt er. Wenn ich in den Massageraum gekommen bin, ja, dann haben die Physios gesagt, Bender, du, frühestens im halben Jahr kriegst du eine Massage. Ja. Wo, glaube ich, viele Eltern, glaube ich, eher schon mehr Druck machen, weil sie alle glauben, oh, mein Sohn wird Profi.
Heute darf ich den ersten Fußballer bzw. Fußballlegende bei mir im Podcast begrüßen. An sich ist der Podcast aus der Idee heraus entstanden, einen reinen Sportler-Podcast zu machen, da es meiner Meinung nach viel zu viele Podcasts zum Thema Fußball gibt. Und genau deshalb geht es heute mehr um den Menschen und den Sportler. Er ist eine Legende, ein unfassbar netter Mensch mit vielen Geschichten. Ein Münchner Urgestein, das alle drei Münchner Fußballclubs kennt wie kein anderer. Gerne erinnere ich mich an eine gemeinsame Autofahrt von Hamburg nach München, als uns die Airlines-Streiks damals einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Aber wie es der liebe Gott so wollte, war das die einzige richtige Möglichkeit, den Menschen Manni Bender mal besser kennenzulernen, an dem man sonst nicht so einfach herankommt. Ich freue mich, dass du so spontan zugesagt hast und ohne zu zögern einfach hier nach Aubing gekommen bist. Herzlich willkommen im Pink Table Podcast Manni Bender.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein. This is the pink
table. Speak your story. Du bist am richtigen Zeitpunkt gekommen, jetzt ist Sommer und du bist gerade, ich darf gar nicht die Zahl sagen, oder darf man die Zahl sagen?
Ja, ne, logisch. Also.
Bist 60 geworden, jetzt ja. Erst. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich.
Ja, danke, danke. Ich hoffe, man sieht es mir nicht so an, weil ich habe jetzt wirklich 3 Tage Hardcore-Party hinter mir und heute ist auch, sage ich mal, so der erste Tag wieder, wo es mir... wo ich wieder einigermaßen fit bin, ja.
Also ich meine, du schaust blendend aus.
Danke, oh danke.
Aber das Alter, du schaust, bist auch noch ziemlich fit. Machst du viel dafür?
Nein, ich hab gute Gene. Ich meine, ich gehe ab und zu mal ein bisschen sporteln, bin aber auch sehr viel auf dem Golfplatz. Aber in erster Linie, glaube ich, sind das die Gene, ja. Weil ich bin, sage ich mal, schon immer ein Süßer gewesen. Also sagen wir, ohne Päckchen Gummibärle oder halbe Tafel Schokoladen am Abend gehe ich eigentlich kaum ins Bett.
Wirklich?
Ja.
Boah, das darf man ja gar nicht laut sagen. Vor allem, das geht ja komplett gegen meine Philosophie. Okay, ein ganzer Süßer. Und du hast noch gar keine Beschwerden deswegen gehabt, dass wenn es zu viel Zucker ist, gar nicht?
Nein.
Cool. Ja, also ich meine, wenn du aktiv bist und wenn du viel machst, dann ist das ja auch in Ordnung.
Ja, ich achte natürlich schon auf Ernährung. Also es ist jetzt nicht so, dass es jeden Tag Schweinsbraten gibt, sondern schon ausgewogen. Also meine Frau kümmert sich da schon sehr liebevoll um mich, dass ich immer sehr gute Ernährung bekomme.
Ich wollte gerade sagen, die ist ja auch super in Shape, also deswegen, die wird sich da schon drum kümmern. Manni, sagt eigentlich irgendjemand zu dir Manfred?
Nein.
Nein? Auch die auch die Eltern nicht, gar nicht?
Nein, nein. Also sie schätzen meine Mutter früher mal, wenn ich was angestellt habe, ja.
Manfred?
Das dann Manfred, ja. Dann, aber ansonsten kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Ich habe eigentlich eine lustige Geschichte, wo ich in Saarbrücken gespielt habe. Habe ich einen Klaus Toppmüller als Trainer gehabt. Und dann habe ich mal bei ihm zu Hause angerufen. Und dann ist die Rosi rangegangen, seine Frau. Und dann höflich war ich bin, gesagt, hier spricht Manfred Bender, kann ich mal einen Trainer sprechen? Und dann sagt sie, na, wer ist denn dran? Ja, Manfred Bender. Na, der ist jetzt nicht da. Ja, wer ist denn da jetzt eigentlich dran? Wieso Trainer? Sag ich, ich bin's, Manni Bender. Ja, Manni, sag doch das gleich. Ja, natürlich kannst du den Klaus sprechen. Ja, der ist schon da, ja.
Ja, aber lustig, gell, dass man dann eigentlich so seinen Namen gar nicht so behält, wenn man von Anfang an gleich Manni von der Jugend aus hat.
Ja, ich stelle mir ja immer gleich vor als Manni Bender, weil ich nicht sage, Manfred Bender kennt mir wirklich keiner. Ja.
Na, ich wollte doch gerade sagen, du schaust auch mehr aus wie ein Manni als ein Manfred. Ja, Manfred hört sich dann wieder so ernst an, das bist du überhaupt nicht. Manni, die erste Frage, die ich sonst immer stelle oder die ich jedem hier stelle, der hier schon gesessen hat und weiterhin sitzen wird, in wie viele Kapitel würdest du dein Leben einteilen oder unterteilen? Wenn du jetzt zurückblickst?
2.
Okay. Aktiv und passiv.
Genau.
Ganz einfach.
War jetzt, glaube ich, nicht schwer zu erraten, oder? Nein, es sind ich sage immer, wenn mich jetzt irgendjemand fragt, so, was machst du jetzt, dann sage ich, meinst du in meinem zweiten Leben? Ja, und dann, ja, genau, stimmt, ja, genau.
Also ich das sage ich auch immer. Ja, es ist ein zweites Leben. Aber weißt du, da kommen wir ja zu allen verschiedenen Geschichten: Trainer, Spieler, Berater und so weiter, das könnten ja auch schon unterschiedliche Kapitel sein, deswegen. Aber das ist für dich so eins.
Ja, aber dann wären es ja, dann hätten wir ja 50, 60 Kapitel in unserem Leben. Ja, also das wäre dann, glaube ich, schon ein bisschen viel. Und ich glaube so zwei, vielleicht sind es maximal drei, aber ansonsten sage ich jetzt mal, also mehr wie drei. Mehr wie drei Kapitel würde ich jetzt nicht dazugeben.
Du hast ja eine Gemeinsamkeit mit unserem Gott hab ihn selig, Franz Beckenbauer. Hier kommt es beide aus Giesing.
Ich schätze mal, dass du so gut informiert bist.
Ich bin tiptop informiert. Da wirst du noch schauen, was ich alles jetzt mittlerweile von dir weiß.
Stimmt. Ja. Ich bin aufgewachsen in Obergiesing und habe immer, der Franz Beckenbauer ist in der Zugspitzstraße und genau gegenüber ist der 1906er Fußballplatz, wo er damals auch die legendäre Watschen gekriegt hat von einem 60er-Spieler auf dem 6er-Platz, wo er sich dann entschieden hat.
Die Story kenne ich gar nicht.
Okay. Ja, das war ja damals, hat er sich dafür entschieden. Also da war er da gespielt und dann hat er Watschen von einem 60er-Spieler bekommen und dann hat er sich für Bayern entschieden. Auf diesen. Und da habe ich dann in meiner Jugendzeit, ja, von der Schule halt heim, Schulranzen ins Eck und dann sofort am 6er-Platz haben wir dann im ganzen Tag bis dunkel war Fußball gespielt. Das ist so die Gemeinsamkeit, was ich, und da seit früher mal mein Präsident war bei Bayern.
Ja, ja. Ah, dann war sie auf dem gleichen Bolzplatz quasi.
Ja.
Cool. 60er-Stadion, auch nicht weit weg. Also du hast ja quasi schon immer so ein bisschen eine Verbindung, wenn man aus Giesing kommt, verbindet man immer gleich 60er-Stadion mit, hast du immer gleich mit den 60er so ein bisschen eine Verbindung gehabt, oder?
Ja, ich habe in der Jugend mal ein Jahr sogar bei 60 gespielt, in der C-Jugend war dann auch da mal Balljunge im 60er-Stadion, wo sie in der Bundesliga gespielt haben, ja, mit Dirk Zander und Nastase und wie sie alle heißen, ja. War ich dann Balljunge im 60er-Stadion, ja. Das waren ja nur Luftlinie von meinen Eltern, wo wir gewohnt haben, 300 Meter, 400 Meter.
War das dann so ein bisschen dein Antrieb und dein erster Traum?
Nein, ich muss eigentlich ehrlich sagen, ich habe Fußball schon immer sehr leidenschaftlich gespielt, aber damals war das auch alles noch ein bisschen anders. Also ich habe damals beim TSV Turnerbund gespielt, ja, das in Untergiesing, da beim Schirnbad ist der. Und da hat es dann zweimal in der Woche Training gegeben und dann irgendwann habe ich sogar mal Probetraining gemacht bei 60. Da war ich dann ein Jahr in der Ziehung bei 60. Das hat mir dann aber keinen so Spaß gemacht. Dann bin ich zum MSV München gegangen, nach Ramersdorf und da habe ich dann das Glück gehabt, dass ich einen Bogisdorfer Schorsch gehabt habe als Trainer. Und der war dann damals ein guter Freund von Peter Grosser. Und der Peter Grosser war der Trainer von Unterhaching damals, war die dritte Macht oder damals sogar die zweite Macht in München nach Bayern. Und der hat dann angerufen und gesagt, du Peter, schau dir mal an, ich habe hier einen Spieler, der, wenn wir Sprinttraining haben, dann steht der immer mit den Händen in die Tasche und gibt den anderen immer 2 Meter Vorsprung und dann läuft er erst los. Den kannst du mal anschauen. Ja. Und so ist es dann weitergegangen.
Das war schon der Stecke, gell?
Schnell, ja.
Schnell, gell? Aber war es das einfach oder hast du das noch extra, also was heißt, in der Jugend kannst du das ja, klar kann man es trainieren, aber das war es halt, oder?
Nein, ich war schon immer bei den Bundesjugend, es hat ja damals Bundesjugendspiele gegeben, ja. Und da habe ich mit weitem Abstand immer in der Schule die meisten Punkte gehabt, im Weitwurf, im Springen, damals hat es 60-Meter-Sprint gegeben, also es war, glaube ich, wäre auch ein guter Leichtathlet geworden, wenn ich nicht Fußballer geworden wäre.
Es hilft zumindest.
Also ich bin gemessen 11-0 gelaufen auf 100, ohne Training.
Wow. Jetzt habe ich ja vorher in der Anmoderation gesagt, du hast bei, ich sage mal, allen drei Münchner Vereinen, also Haching, 60, Bayern. Hat das sonst noch eigentlich irgendjemand gemacht, außer dir?
Ja, Wickerl Kögel zum Beispiel. Der hat Bayern 60 und der Haching gemacht.
Okay.
Dann Manni Schwabl, der ist jetzt zwar Präsident, der hat nicht gespielt, aber der hat auch Bayern 60. Dann glaube ich, ich betone auch immer, ich bin auch sehr stolz auf, ich bin der Einzige, der in München geboren ist und das gemacht hat.
Und das ist gemeinsam, Münchner Kindl, echt.
Ja, und darauf bin ich schon sehr stolz, dass ich, glaube ich, der Einzige bin, der bei allen drei Vereinen gespielt hat und in München geboren ist.
Und immer noch in München ist.
Ja.
Ja, also das ist schon cool, sehr cool. Nimm uns doch einmal mit. Also natürlich, bis man dann mal Fußballprofi wird, aber erzähl einmal, weil ich habe zum Beispiel auch eine sehr gute Freundin, die einen 12-jährigen Sohn hat, der unbedingt Fußballprofi werden möchte. Wieso? Keine Ahnung, wie viele Millionen Burschen in Deutschland oder auf der Welt. Erzähl mal, wie war denn so dein Werdegang? Du hast jetzt erzählt, in Giesing, Bolzplatz, bist nach der Schulranzen ins Eck, auf den Bolzplatz runter. Aber wann hast du einfach gemerkt, dass du dann einfach besser warst als die anderen und so weiter und so fort?
Ob man das eigentlich merkt damals, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich besser war. Also so bin ich jetzt nicht ins Training gegangen und habe gedacht, ich bin jetzt besser wie alle anderen. Mhm. Ich wollte eigentlich, bei mir war es halt eigentlich immer so, und das ist leider auch immer heute noch so, ich konnte überhaupt nicht verlieren. Ja.
Und glaub, da habe ich was gelesen, dass du, Mensch, ärgere dich nicht, Brett aus dem Fenster geschmissen hast, weil du verloren hast.
Ja, also es fällt mir auch heute noch immer schwer, natürlich kann es ein bisschen leichter, mit dem Alter ein bisschen leichter verdauen, ist ganz klar, aber trotzdem, wenn es um etwas geht oder so, dann ist es echt hart und glaube, das war damals mein brutaler Antrieb, ja auch im Training und in den Spielen, also ich wollte immer gewinnen, das ist echt, also damals, wo ich noch jung war, da habe ich 2 Tage mit keinem geredet, wenn ich ein Spiel verloren habe, ja. Jetzt mittlerweile geht's ja.
Dann ist ja Golf deine Therapie quasi.
Ja, auch, aber das Golf hat mir schon mal mental auch schon mal sehr schwer mitgenommen. Also da können wir dann auch später.
Ja, da kommen wir später noch.
Später ja, ja, drauf so eingehen. Ja. Aber ich glaube, das war immer so mein brutaler Antrieb. Das ist nicht verlieren können. Es ist ja, ich will immer schneller sein wie das Navi.
So, das haben wir gemeinsam.
Ja, aber das hat, glaube ich, jeder. Ja, das haben viele, aber ja, das ist ja. Das, wenn ich irgendwo ankomme und sage, das Navi sagt da, dann sagt er, du bist sowieso dann früher da. Okay. Das ist, glaube ich, so.
Also dein Ehrgeiz hat dich dann da schon in der Jugend nach vorne gebracht.
Ja.
Erzähl doch mal, also mit wie vielen Jahren ist das losgegangen? Wo hast du dann angefangen, dass du da, oder ist da damals schon, wenn ich das jetzt so mitbekomme von meiner Freundin, schau da dann an die Alex, an den Paul, liebe Grüße, wo der Paul mit 12 Jahren jetzt bei Elversberg heißt das, gell?
Ja.
Ja, ich bin da nicht so.
Aufstieg in die Bundesliga.
Ja, genau. Gratulation. Und da kriege ich ja schon mit, dreimal in der Woche Training. Die Eltern müssen fahren und dann wird schon auf die Ernährung geachtet und daheim am besten auch noch trainieren. War das bei dir auch schon so?
Nein, die Zeiten haben sich ja total verändert. Ich habe vorhin schon erwähnt, ich habe früher 2-mal in der Woche Training gehabt und wir haben damals schon ich habe angefangen im Fußball mit 7. Da hat es die E-Jugend gegeben. Das war das erste offizielle, was gegeben hat im Fußball. Eine E-Jugend von 6 bis 8. Ja, das war die jüngste Jugend. Heute fangen sie ja schon mit der Pampers-Liga an, mit 4 Jahren oder so. Ja, geht schon los, ja, teilweise. 2-mal in der Woche. Und wir haben ja damals nur auf dem großen Platz, über den großen Platz gespielt. Da gibt es ja Kleinfeld, Kompaktfeld und alles. Ja, alles zugeschnitten auf die Kinder, dass sie so viel wie möglich Ballkontakte haben und Spiele und Pässe machen. Aber zu meiner Zeit, wir haben 11 gegen 11 Spieler aufs große Feld. Zweimal die Woche Training, ein Spiel am Wochenende, fertig.
Ja. Und war das jetzt so viel schlechter, wie es jetzt ist?
Die Intensität ist natürlich ein bisschen was anderes, ja. Wie früher, ja. Das ist, wenn man sich jetzt mal die Spiele aus den 70er anschaut und aus den 80er und 90er, da sieht man schon, also 70er war super Slow-Mo, ja, dann Slow-Mo und dann Zeitlupe und dann, ja, so könnte man das vielleicht so vergleichen mit diesen Jahrzehnten von der Schnelligkeit und vom Tempo her, ja. Wenn man sich die Spiele anschaut, ja, das ist dann, in den 70er Jahren hat der Franz Beckmann einen Ball gekriegt, am 16er ist er komplett das ganze Feld gelaufen, hat 2 Doppelpässe gespielt und hat dann vorne ein Tor geschossen mit Gerd Müller. Ja. Das wäre heute also undenkbar, dass sowas passiert. Ja. Also das ist schon die Zeit, da haben sie da schon in Sachen Fitness und Tempo und alles schon brutal verändert. Ja. Wenn man sieht, was wir früher für Körper gehabt haben und was wir für Trikots gehabt haben, das ist ja, wenn ein bisschen Wind war, dann bist du ja kaum vorwärts gekommen, weil sich der Wind so in die Trikots verfangen hat, weil die so geweht sind. Ja. Und heute hat jeder hautenge Trikots an und die haben alle einen Körper. Ja. Die haben alle so ein bisschen einen Körper wie ich, nur ganz anders.
Ja. Ja, okay. Also schneller. Weißt du, ich denke mir das so oft beim Golf. Ich habe noch Profi-Golf gespielt, da hat es den Trackman noch gar nicht gegeben. Ja, also das ist jetzt auch die letzten 10 Jahre so brutal marschiert. Und ich frage mich dann schon oft, ich habe früher wahnsinnig viel geübt und trainiert. Und ich muss dir sagen, was bei uns besser war oder einfacher, ich habe kein Handy gehabt als Kind oder als Jugendliche. Aber das ist beim Fußball natürlich nicht der Fall wie beim Golf. Beim Golf hast du die Zeit, einmal zum Back zu gehen, einmal das Handy rein, dann bleibst du beim Handy wieder hängen. Beim Fußball hast du das natürlich nicht. Aber so, ich denke mir dann auch, Mai, wir haben damals eigentlich auch ganz ordentlich gespielt. Also die so viel tiefer schießen tun die jetzt auch nicht. Die Burschen schon. Die Burschen, die schauen, wie du schon sagst, auch jetzt anders aus wie damals ein Montgomery oder der Bernhard Langer zu seiner Jugendzeit. Die schauen jetzt schon anders aus, sind schon viel athletischer geworden.
Wenn ich jetzt mit 12, 13 irgendwie, die haben die Kugel 280, über 300 Meter, ja, das ist natürlich, ja.
Brutal. Ja. Ich habe jetzt am Wochenende bei uns eine Vierer-Club-Meisterschaft gespielt, da hat einer hinter uns gespielt, dann hat der immer, mit dem wir gespielt haben, gesagt, jetzt müssen wir weg, weil das Grün frei machen. Da habe ich gesagt, der ist ein paar Vier. Da hat er gesagt, ja, aber der hinter uns, der haut da drauf.
Naja.
Okay.
Naja, das ist schon.
Aber zum Thema Golf, da kommen wir später nochmal. Vor allem, mich interessiert das immer so ein bisschen, wie man dann so gut geworden ist und wie man dann zum Profi gekommen ist. Also du warst dann gut unterwegs, du hast dann geübt, und wann haben sich dann so die Weichen gestellt, wo du gesagt hast, oder wer zu dir gesagt hat, dass du gut genug bist, da wirklich dein Geld damit zu verdienen und Profi zu werden?
Ja, ich war ja relativ spät starte, weil ich bin ja erst dann mit 18, bin ich ja erst dann zu Unterhaching, das war damals Bayernliga, das war, hat es ja erste Liga, zweite Liga und dann die Bayernliga gegeben, das war die dritthöchste Liga in Deutschland, also dann hat es die Oberliga, Baden-Württemberg, die ganzen Bundesländer waren ja alle aufgeteilt. In die dritte Liga war bei denen die höchste Amateurliga und da hat Unterhaching gespielt und auch 60 damals waren auch in der Gegend rum. Ja, und, und dann sind wir halt mit Unterhaching aufgestiegen in die zweite Bundesliga und da bist du natürlich schon ein bisschen auch im Blickfeld. Dann Amateurauswahl gespielt, bin deutscher Länderpokalmeister geworden, mal mit Bayern wieder seit über 13 oder 14 Jahren, wo Bayern, also das Land Bayern, Oberhaching jetzt den Länderpokal geholt hat, und da bist du natürlich schon ein bisschen auch im Blickfeld vom Scouting und von den Vereinen. Ja. Also bei mir ist es definitiv losgegangen, dass du mit 18, 19, ja, ich bin ja auch dann 89 dann zu Bayern, da war ich 23, ja. Also eigentlich relativ spät.
Kennt man
spät.
Eigentlich diese Scouts? Weiß man, dass das Scouts sind, wenn die so zuschauen?
Ja, ein paar kennen wir schon, ja, aber damals war das Scouting ja bei weitem noch nicht so. Bei mir hat, ich weiß, dass der Jupp Heynckes zugeschaut hat und Egon Cordes, als sie mal da waren beim Spielen. Die haben dann selber sich ein Bild von mir gemacht, aber ansonsten ist dieses Scouting natürlich jetzt auch alles, es ist ja, sind ja alles Abteilungen jetzt mittlerweile schon bei diesen Profivereinen. Ja.
Und wie war das denn, als der Jupp Heynckes bei dir zugeschaut hat?
Ja, das war ja eigentlich relativ witzig bei mir, weil ich dann, wie gesagt, ich bin Länderpokalsieger geworden, das war in Duisburg-Weder, und dann hat mich der Robert Koch von Köln, hat mich gleich anschließend angesprochen und gesagt, du, Köln hat Interesse, wir möchten dich gerne verpflichten. Christoph Daum war damals Trainer in Köln, und bin ja dann zwei Tage später bin ich hochgeflogen mit einem Freund von mir, der ein bisschen so als Berater tätig war. Ja, und dann haben wir uns halt unterhalten den ganzen Nachmittag, dann haben wir das Trainingsgelände gezeigt und alles, und dann haben wir gleich über Zahlen geredet und alles, und dann war ich so, ja cool, machen wir. Christoph Daum die Hand gegeben und fliege zurück, geh zu meinen Eltern, erzähle es denen. Dann ging ich das Telefon bei meinen Eltern, sagt meine Mutter, oh ja, ja, der ist da. Dann sagt sie, ja, hier, sag ich, ja, wer, ja, hör zu. Und, hallo Mann, hier spricht Uli Hoeneß.
Aha,
sag ich,
okay.
Du, wir würden dich gerne verpflichten zu Bayern München. Dann sage ich, ja, es ehrt mich sehr, weil ich war jetzt vor zwei Tagen in Köln und habe eigentlich die Kölner zugesagt, dass ich nach Köln gehe. Dann sagt der Mann, hast du irgendwas unterschrieben oder irgendwas? Sag ich, nein, ich habe nur meine Hand drauf gegeben. Sagt, okay, ich melde mich wieder. Und dann zwei Tage später hat der Ugraf gesagt, wir hätten alles geklärt. Wenn du Lust hast, kannst du gerne zu Bayern kommen. Wir würden dich gerne verpflichten. Und dann gesagt, logisch, gerne.
Und hast du es jemals rausgefunden, wie er es geklärt hat?
Nein. Ich weiß es nicht. Aber es hat dann damals einen riesen Streit gegeben mit Bayern und Köln. Heynckes und Daum und so. Ich glaube, ich war da nicht der Auslöser. Aber
weißt du, er hätte auch sagen können, du vergiss es, wenn du nichts unterschrieben hast, sag, das zählt eh nicht, aber so ist der Oli nicht. Ja? Dass er das klärt, finde ich schon cool. Ja, super, aber super Geschichte. Nochmal ganz kurz zurück, bevor wir weiter zu deiner Karriere kommen. Dein Sohn, weil wir ja auch über die 60er und die Bayern geredet haben. Mein Stand war ja noch, das hast du mir aber vorher schon erzählt, dass dein Sohn ja auch ein super talentierter Fußballer ist und bei die 60er in der Jugend gespielt hat. Und jetzt ist er schon bei die Bayern in der Jugend. Also er steigt ja Vollgas in deine Fußstapfen, oder?
Ja, da bin ich auch schon drauf angesprochen, habe ich auch gesagt, das ist bei denen Turniere, wo der jetzt schon spielt und so, da habe ich 30 Jahre gebraucht, gegen solche Mannschaften zu spielen, was der jetzt schon mit 14 Jahren gemacht hat. Jetzt waren sie in Frankreich, da gegen Olympique Marseille und Manchester United und Juventus Turin und Paris Saint-Germain, und also das ist schon Wahnsinn, was der da jetzt schon erlebt mit 14 Jahren, wo der überall unterwegs ist. Ja.
Und wie ist das jetzt bei ihm gegangen? auch war bei 60 und dann haben wir bei dir auch angerufen und haben gesagt, hätten Interesse? Oder wie läuft das dann jetzt so beim 14-Jährigen?
Ja, das ist genau so. Also Bayern, ja, die haben eigentlich, die wollten ihn jedes Jahr haben, ja. Aber wir haben immer gesagt, nein, der fühlt sich bei 60 sehr wohl. Und es ist, ich habe jetzt immer gesagt, es gibt jetzt keinen Unterschied, ob er jetzt bei Bayern in der U10, U11, U12 trainiert oder spielt. Ja. Also es ist, wenn er einer ist und er ist gut, dann holen sie ihn mit 13, 14 an. Ja. Und so, und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt ist er auch vom Kopf her so. Ja, dass er auch den Druck bei Bayern, mein Bayern ist immer noch, auch im Jugendbereich ist es immer noch ein bisschen was anderes als wie bei Unterhaching oder 60, ja. Weil doch dann pro Woche dann immer so 2, 3 Testspieler dabei sind und solche Sachen. Also es ist schon ein bisschen, auch für die kleinen Kerle oder für die jungen Kerle ist es schon auch eine Herausforderung. Da muss man natürlich schon auch schauen, ob dein Kind auch das mental oder vom Kopf her auch so verarbeiten kann, was da Druck auf ihn einkommt, drauf prasselt, ja. Und da haben wir schon drauf aufgepasst.
Meinst du, dass du jetzt so oder dass ihr das jetzt so macht, weil du da die Erfahrung hast? Weil ich meine, ich finde das ja sensationell. Also ich würde das beim Golf genauso auch machen mit meinen Kindern, aber es gibt ja so viele Eltern, die sich selber so verwirklichen wollen in ihren Kindern und Fußball und überhaupt. Und wenn ich das, du hast ja vorher gesagt, du warst schon mal in Aubing hier, weil bei uns gibt es ja einen Fußball, einen guten, also die sind ordentlich, der SV Aubing. Und da wohnen wir nicht weit weg und ich höre immer die Eltern schreien. Ich höre das bis zu mir. Ist das schon outstanding, oder? So wie ihr das macht, dass ihr da so drauf achtet. Weil die meisten machen es ja eher weniger, oder?
Ja, man, es ist in einer Weise ist es natürlich verständlich, weil wenn man jetzt 10, 11, 12, 13 ist und dann ruft auf einmal der FC Bayern München an und sagt, wir hätten Interesse an ihrem Sohn. Ja. Und jetzt sind das die Eltern, ist jetzt nicht der Vater Ex-Profi oder irgendwas, der sich ein bisschen auskennt in der Szene, der ist halt einfach nur begeisterter Fan von der Mannschaft, von seinem Jungen. Und wenn der dann sagt, boah, Bayern ruft an, dann muss ja der was können, ja, sonst würde der Bayern nicht anrufen. Ja. Und dann sagen, natürlich geht er dann zu Bayern. Aber ob der Junge jetzt auch wirklich so weit ist vom Kopf her, ja, das ist immer schon das Entscheidende. Ich meine, es gibt ja in dem Jugendbereich gibt es 13-Jährige, die sind vom Kopf her 12, dann gibt es 13-Jährige, die sind vom Kopf her schon 15. Mhm. Ja, und dann gibt es welche, die haben einen Körper wie ein 15-Jähriger und andere dann Körper wie ein 10-Jähriger. Ja. Also das sind ja alles Sachen, wo man schon darauf achten sollte im Jugendbereich, ja, ob das auch passt für den Jungen. Dass man ihn zu Bayern gibt, ja, oder in ein anderes NLZ. Ja, das ist.
Wie ist denn das denn eigentlich, wenn du jetzt eigentlich so ein bisschen so ein Spätentwickler bist? Jetzt hast du ja gesagt, du bist ja auch relativ spät erst vorwärts gekommen. Aber wenn du einfach talentiert bist und ein Talent hast, aber du bist halt einfach nicht mannig genug, ja, also für die Hochdeutschen, wie sagt man, einfach nicht stabil genug, ja, dann hast du doch einen brutalen Nachteil. Dann kannst du doch eigentlich gar nicht mithalten. In der Altersklasse.
Ja, das eben deswegen, da muss man dann schauen, ob das dann auch der richtige Weg ist, dass man ihn zu Bayern gibt oder man lässt ihn jetzt, sagen wir mal, noch in Aubing, wo halt dann der König ist, ja, und damit Abstand der beste Spieler, ja, dass ihm das so viel Selbstvertrauen gibt, dass er dann irgendwann einmal, wenn er reift, man, das geht ja eh relativ schnell in dem Alter, ja, das ist ja. In dem Alter sind ja ein Jahr im Jugendfußball, das sind ja Welten. Ob du jetzt ein 12-Jähriger gegen einen 13-Jährigen spielst oder 13 gegen einen 14-Jährigen, in einem Jahr, da passiert bei diesen Jungs so viel, ja, vom Kopf her, vom Körper her und alles. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da nicht jede Wochenende oder jede Woche dabei ist und sich das anschaut. Bei Spielen, ja, wie gesagt, der war jetzt in Frankreich, die haben gegen Paris Saint-Germain gespielt und die haben alle einen Körper gehabt, ja, wo du sagst, es kann nicht sein, dass sie 14 sind, ja, das ist unmöglich. Ja, die rasieren sich ja schon dreimal am Tag. Ja, ja, ja. Ja, also das ist, und gegen die spielen die dann, ja, die sind ja teilweise zwei Köpfe größer, ja. Ja. Aber das sind alles Lernphasen und da ist es natürlich auch wichtig, dass du dann auch die Trainer hast oder auch die Philosophie von den jeweiligen Jugendvereinen oder Verantwortlichen, dass die das auch erkennen, was habe ich für einen Spieler, wie ist der bereit und was kann der alles, wie ist er körperlich, mental und vom Kopf her. Das ist ja das Entscheidende auch, dass die das auch vernünftig dann machen mit den Jungs. Ja.
Aber wie ist das dann jetzt für dich, wenn du zuschaust?
Ich bin da eigentlich relativ entspannt.
Also ja, du bist der so tief
entspannt. Ich schaue mir die Spiele auch immer am Rand an, weil du hast vollkommen recht. Das Schlimmste im Jugendfußball sind die Eltern mit Abstand. Ja, also was man da teilweise hört am Fußballplatz, ja, das ist dann eigentlich schon wirklich, wirklich grenzwertig. Ja.
Schreitest du dann ein?
Nein, ach, das bringt ja nichts. Da gibt es nur Ärger. Ja, im Endeffekt kannst du da eigentlich nichts machen. Also es sind meistens dann wenn sie dann gegen Bayern spielen, sind es dann meistens immer die gegnerischen Eltern, die dann meinen, ja, sie müssen sich jetzt alles beweisen und zeigen, wie gut sie sind. Ja, aber die Eltern sind schon
echt das Problem.
Grenzwertiger.
Was ich mir dann immer öfter überlege, also ich weiß das noch damals, wir waren damals mit dem Bayerischen Golfverband, das ist bei mir auch schon Urzeiten her, in Oberhaching in der Sportschule. Und das ist ja ständig voller Fußballer. Wie macht man das mit der Schule? Weil Fußball ist ja dann schon, wie du schon gerade gesagt hast, dann, wenn du älter wirst, dann hat das einen Umfang an Training jeden Tag, Testspiele, da. Ich meine, wie funktioniert das? Also muss man dann tatsächlich in so eine Fußballschule gehen, dass das einigermaßen hinhaut?
Auch da haben wir uns bewusst dagegen gesprochen, dass wir dann in eine Fußballschule geben, weil wir gesagt haben, erstens einmal die zwei Trainingseinheiten, die was er da in der Früh bekommt in der Schule, ja, das macht es jetzt auch nicht, deswegen wird auch nicht eher schneller Profi, ja, nur weil er jetzt in der Schule nur mal von 8 bis 9 zweimal in der Woche Fußballtraining hat. Ja. Das ist, wir haben auch gesagt, dass er soll in Ismaning bleiben, ja, da sind seine Kumpels, auch dieses soziale Umfeld, sollte mal irgendwie mal was passieren oder sein, dass er dann auch nicht gleich ins Bodenlose fällt, ja, dass auch da seine Kumpels hat und seine Freunde und dieses soziale Umfeld hat. Ja, also.
Ist schon echt gut, super durchdacht, also Kompliment. Finde ich so, ja, ist wirklich ja. Toll, doch. Ich habe ja vorher bei der Anmoderation auch gesagt, dieser Podcast ist ja ursprünglich entstanden aus meiner Idee, weil wenn du auf Apple Podcast oder Spotify also einfach nur Sport eingibst, kriegst du erst einmal ein literweiß voller Fußball-Podcast. Und dann habe ich gesagt, es gibt es doch nicht, dass es eigentlich nicht mal so einen Gesamtsport-Podcast gibt, wo man mit Sportlern sich unterhält und so weiter. So ist ja ein bisschen die Idee entstanden. Jetzt bist du natürlich eine Fußballlegende, aber wenn du jetzt mal von außen drauf schaust, bekommt Fußball nicht manchmal einfach zu viel Aufmerksamkeit?
Ja, das, was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, das ist, die Aufmerksamkeit ergibt sich daraus ja auch, was die Leute auch am meisten interessiert. Und das ist halt einmal Volkssport Nummer 1, der Fußball. Ja, das ist, wenn man schaut in die ganzen Wochenendspiele im Jugendbereich, wo ist am vollsten? Am Fußballplatz. Ja. Das ist natürlich, hat es da Handball, Eishockey, Golf, Tischtennis, alles, was es so gibt, wo wir auch schon überall Weltmeister geworden sind. Ja. Handball-Weltmeister, Eishockey und alles. Ja. Alles, überall waren wir schon Weltmeister. Ja. Aber das ist halt dann meistens leider immer nur, gerade nur in diesem halben Jahr, ja, der Hype bei diesen Sportarten. Ja. Und das ist halt, Deutschland ist halt einmal Fußballnation und das ist, Golf waren wir auch gut dran mit Bernhard Langer, Keimer.
Das kannst du nicht vergleichen.
Aber das sind ja schon 50 Jahre her. Keimer war mal Nummer 1 im Golf, wo ein bisschen Hype da war. Der ist jetzt auch nicht. Momentan gibt es halt im deutschen Golf, jetzt haben wir momentan keinen Weltklassenspieler.
Also, ja. Das ist auch gar nicht zu vergleichen mit Golf. Bloß ist es halt schon brutal, wenn man immer, wenn man jetzt halt von einem anderen Standpunkt aus, wenn das, ob das jetzt Golf, was auch immer ist, wenn es dann sagst, okay, wir brauchen jetzt Sponsoren oder da ist das Geld, na, gibt es nicht. Aber fürs Fußball ist immer Kohle da und ich meine, das sind ja auch Zahlen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr so viel, es gab ja Zeit, wo ich viel mit dem FC Bayern auch zusammengearbeitet habe, aber das ist schon hardcore, was da für Summen unterwegs sind und natürlich, wie schon gesagt, Nachfrage ist natürlich da und deswegen ist auch das Interesse natürlich für die Sponsoren da und die Gelder. Bloß mich hätte es jetzt mal interessiert, wenn du selber aus dem Sport kommst, ob du nicht einfach sagst, nein, also manchmal ist das schon ein bisschen übertrieben.
Redest du jetzt von den Gehältern von den Spielern oder die allgemeine Summe für die Vereine oder so, die Sportsponsoring oder so? Das sind auch wieder, ich meine, die Gehälter, man, das ist natürlich schon absurd ab und zu, ja, wo man sagt, ja. Aber man muss auch eins dazu sagen, dass das jetzt, sagen wir mal, Kane oder jetzt Lennart Kral oder sagen wir mal vor allen Dingen die Bayern-Spieler, ja, die haben ja, die können in München keine Sekunde auf die Straße gehen. Ja. Die werden ja verfolgt dann von Handykameras. Bei mir war das ja noch entspannt, da hat es ja noch keine Handys gegeben. Wir sind sogar teilweise, am Mittwoch waren wir nur am Oktoberfest, wenn Samstag Spiel war. Ja, das würde heute ja gar nicht mehr gehen. Ja. Keine Möglichkeit. Ja. Wenn da irgendeiner von den Bayern-Spielern am Mittwoch auftaucht am Oktoberfest, ja, oder der hat so dermaßen überragende Verkleidung, ja, mit Perücke, dass er dann irgendwo sitzt. Aber ansonsten als normaler Fußballer kann keiner mehr in München auf die Straße gehen. Keine Chance. Ja. Das ist natürlich
so, du
schon
meinst, dass das ein bisschen auch ein Ausgleich ist?
Ja.
Ja?
ob der auch ausgerechnet so hoch sein muss, ist ja wieder was anderes. Aber die Nachfrage und die Sponsoren sind ja da, um diese Gehälter zu bezahlen. Also es muss man natürlich, ist die Schere natürlich schon extrem groß, vor allem auch bei diesen jungen Spielern, sage ich jetzt mal, die was jetzt gerade mal ein halbes Jahr im Blickpunkt sind, ja, und jetzt gerade mal ein halbes Jahr mehr Leistung abgeliefert haben, ja, bei einem Harry Kane oder bei anderen, die was ja schon 10 Jahre auf Top-Niveau spielen, ja, dann sage ich, okay, das ist gerechtfertigt, ja. Aber wie jetzt zum Beispiel auch wie beim Woltemade, der, ja, der ja, ablösefrei vor 3 Jahren in der dritten Liga gekickt, ja, und jetzt kostet er 90 Millionen. Ja. Das sind Sachen, wo ich sage, okay, wenn sie Vereine zahlen, ja, okay. Ob sie jetzt glücklich sind, Newcastle mit Woltemade, weiß ich jetzt nicht so richtig.
Wer ist denn deiner Meinung nach, sagen wir mal, einen ist es mal schwierig, einen, den besten Fußballer. Du hast 3. Sag mal 3 deine Favorites.
Ja, aber das sind ja die Klassiker, ja. Also ich sage mal mit Sicherheit, gehört Franz Beckenbauer dazu, aus der Generation, ja. Aus der 90er Generation würde man sagen, Lothar Matthäus. Ja, ja, und aus die 2000er gibt es ja noch Ronaldo Messi, ja. Würde ich sagen, wir so.
Ronaldo Messi, jetzt musst du dich für einen entscheiden. Und warum?
Ja, dann nehme ich Ronaldo, weil das ist ein Favorit von meinem Sohn.
Meiner auch. Weil er besser ausschaut.
Ja.
Nein, das ist eine Maschine, aber gut, okay. Und jetzt gerade, so wenn du jetzt da sagst, wenn du jetzt ganz gar nicht so lang drüber nachdenkst, wo du jetzt zur Bundesliga oder Champions League denkst, herausragender Spieler, wo du sagst, der ist einfach am Macht.
Boah, da fällt mir jetzt leider der Name gar nicht ein.
So gut ist er gleich.
Nein, das ist so. Spielt bei Paris, hast du auch mit vorne Dennis, aber jetzt gefällt mir der Nachname nicht ein. Der gefällt mir sehr gut.
Wir werden ihn dann noch bestimmt öfter hören.
Ja.
Weißt du, was ich so ein bisschen unfair finde? Und das dann haken wir auch ein bisschen, aber ich muss das mal loswerden. abgesehen davon war ich ja wirklich eine lange Zeit, ich bin immer im Herzen noch ein FC Bayern-Mensch, ja. Mein Opa war schon ein FC Bayern-Mensch, der hat immer gesagt, der Franz Salor ist schon es wert, ins Stadion zu gehen. Also meine ganze Familie ist FC Bayern. Und ich war selber Südkurve, gell? Wollte ich immer sagen, 2 Jahre lang. Also deswegen, eine Zeit lang war ich da ein bisschen mehr drin, aber ich bin komplett raus mittlerweile. Was ich immer so ein bisschen unfair gefunden habe, und das ist mir damals im Stadion auch immer wieder aufgefallen, wenn wir gerade über die Gehälter und über das Geld geredet haben. Es ist total wurscht, ob der Fußballer kämpft, läuft oder nicht. Die Kohle fließt und er kriegt es. Wenn ich jetzt halt natürlich, wenn ich an einem Tag sage, boah, ich habe einfach keinen Bock. Und dann haue ich, keine Ahnung, 80 ins Club, 80 jetzt nicht, aber ja. Als Profispielerin, da bist du bei 73, 74 schon hochbeinand, dann verdiene ich aber auch nichts. Dann bin ich raus. Und das fand ich immer als Profi-Golferin total unfair in so Geschichten, wo Sportler, wo ich genauso viel trainiert habe und gemacht habe und Ausgaben und, wo ich gesagt habe, ich muss mir noch so viel mehr abrackern oder ich muss mich noch so viel mehr abrackern, dass ich meine Kohle überhaupt verdiene. Und da ist es eigentlich wurscht, wenn er sagt, oh, halt nicht.
Ja, das ist, der Vergleich ist natürlich jetzt relativ schwierig, weil das natürlich Einzelsportler und Mannschaftssportler ist ganz klar, aber also ich bin jetzt nicht mehr so in diesen Gehältsphasen, in Gehälterphasen drin, aber zu meiner Zeit habe ich auch nur Geld bekommen, wenn ich gespielt habe oder bin vor der 70. eingewechselt worden. Dann habe ich meine Siegprämie bekommen, meine volle und meine Auflaufprämie bekommen. Bin erst in der 80. Dann habe ich von jedem immer nur die Hälfte bekommen von dem, was an die Mannschaft ausgeschüttet worden ist. Ja. Da hat es dann schon noch leistungsbezogene Verträge gegeben. Ja, ja.
Gab es also, oh, okay.
Ob es jetzt teilweise, ich glaube mal, dass es bei jungen Spielern auch immer noch gibt heutzutage, dass sie sowas machen. Ja, aber bei den Topstars, den kannst du es nicht sagen, Kane, wenn du jetzt mal nicht spielst, dann kriegst du die Kohle nicht mehr. Ja, das ist, ja. Aber zu meiner Zeit hat es noch leistungsbezogene Verträge gegeben. Ja.
Finde ich aber geil, finde ich echt cool.
Hast du dann, wenn du 5 Spiele vor der 70. gemacht hast, dann hast du wieder was bekommen, dann bei 10 Spielen, bei 15, bei 20 Spielen. Wenn ich auf die nicht gekommen bin, habe ich ja nur mein Grundgehalt bekommen. Ja. Das war ja auch, war jetzt auch nichts Berauschendes, sage ich mal. Ja.
So, jetzt, du hast super Jahre beim FC Bayern gehabt, warst in der Stammelf und bist dann zum KSC gewechselt. die Frage, wenn ich das, ich habe ja wirklich viel gelesen, ja, also ich kenne jetzt in- und auswendig.
Ich habe schon ein bisschen Angst.
Wenn man jetzt sagt, also es stand darüber, du warst in der Stammelf, in dem Stammkader, warum wechselt man dann? Das ist so das, was ich mich als erstes gefragt habe, warum wechselt man dann den Verein, wenn ich bei einer Macht wie der FC Bayern, ich weiß, dass der KSC damals ja auch sehr erfolgreich war.
Auf dem Weg erfolgreich
oder,
zu sein.
Oder okay, ja, ja. Weil da, dank dir, du hast dich da ja auch prächtig entwickelt.
Das passt schon, dieses Ping-Pong, gefällt mir sehr.
Ja, gell? Also mal nur, ich habe es sogar aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, für die Generation, die hier zuschaut und zuhört, die kennen auch die Namen noch, die Stammelf 1990 beim FC Bayern im Tor. Jetzt bin ich mal gespannt, sagst du mir?
Aumann.
Richtig, Abwehr?
Grahammer, Reuter, Kohler, Pflügler.
Augenthaler.
Augenthaler, ja.
Mittelfeld?
Lautrup, Effenberg, Strunz, Bender, Schwabel.
Einer, der auch Golf spielt.
Reutner, Reuter.
Fängt mit Olaf an.
Ah, Ton, ja, genau.
Und im Sturm war?
90, Roland Wohlfahrt.
Mhm.
Das war eigentlich der einzige Stürmer, den wir damals gehabt haben.
Und einen englischen Namen.
Ja, Alan McKinnelly und Mihailovic. Oh, die sind,
weiß Brian Laudrup.
Brian Laudrup. Ja, ja.
Brian, okay, gut.
Ja, ja. War Däne.
Ein Däne, oh Gott, das will jetzt habe ich mir jetzt.
Und Effenberg, Effenberg auch, oder ist er später gekommen?
Nein, Effenberg stand aber genau. Bei Mittelfeld.
Ja, genau.
Gell? Also das sind, ja. Aber das sind Namen, mit denen kann ich auch noch tipptopp was anfangen. So, jetzt aber zurück zu meiner Frage. Jetzt bist du da gesetzt gewesen im Mittelfeld mit einem ganz starken linken Fuß und ganz schnell warst du auch. Und jetzt wechselst du zum KSC. Warum geht man vom FC Bayern weg?
Ja, weil dann ein neuer Trainer gekommen ist und hat gesagt, er plant nicht mehr mit mir. Erich Rippingmann, wir hatten ja damals, dieses letzte Jahr war jetzt gerade so eine Glanzleistung, was wir da abgeliefert haben beim FC Bayern München, aber da sind wir nur Zehnter geworden. Und dann haben wir ja nach.
Was, wirklich?
Ja, Jupp Heynckes war Trainer, der ist dann leider entlassen worden. Dann ist Sören Lerby gekommen für 2 Monate oder so, aber nicht so erfolgreich. Und dann ist Erich Rippig gekommen, ja, und der ist, hatten sie kurzfristig sogar ein bisschen Angst, dass wir sogar absteigen. Aber wir haben dann einen souveränen 10. Platz geholt.
Das habe ich überlesen, ich habe das gar nicht.
Und dann ist halt dann der Trainer Rippe gekommen und hat gesagt, okay, dann machen wir einen Schnitt. Ja, dann musste ja, glaube ich, Strunz, Effenberg, Lautrup, Bender.
Sind alle Wagel, gegangen?
Ja, die sind dann alle gegangen. Ja. Und dann hätte ich zu Nürnberg gehen können oder zum KSC. Und dann.
Und Nürnberg wäre ja dann nochmal lustiger gewesen, weil dann.
Ja, aber ich war da mehr so, weil beim KSC, aber ja, so in Nürnberg war immer so ein bisschen eine Fahrstuhlmannschaft. Beim KSC hat sich gerade so ein bisschen was entwickelt, so. Die sind relativ stabil geworden in der Bundesliga und sind immer von Jahr zu Jahr immer mehr Richtung nach oben gegangen und dann, und der Winnie Schäfer wollte mich ja unbedingt haben und dann habe ich mich dann für den KSC entschieden, was dann im Nachhinein auch ein Glücksfall war, ja.
Und dann steht auch überall, dass du dich dann eigentlich beim KSC prächtig entwickelt, das hat dir ein bisschen hochgestochen an. Aber da bist du dann wirklich zu deiner Hochzeit aufgelaufen. Was war das dann? Was hat dich dann noch einmal so gepusht? War das der Trainer? War das welche Motivation?
Ja,
oder?
Bei Bayern war ich ja immer der Spieler, der ein bisschen von Unterhaching gekommen ist. Ja, ich sage ja immer, wo ich 89 von Unterhaching zu Bayern gekommen bin, hat ja der Berti Eichhorn war der Platzwart, ja. Und unser Zeugwart, habe ich immer gesagt, die haben einen höheren Stellenwert gehabt wie ich, der was von da gekommen ist. Ja.
Wirklich?
Ja, das damals hat es Hierarchie gegeben. Okay. Ja. Heutzutage gibt es nur eine flache Hierarchie, aber damals hat es schon einmal richtige Hierarchie gegeben mit Augenthaler und Pflügler und so. Ja, wenn du sie dann drin hast in der Kabine, dann hast du schon als kleiner Spieler damals, als neuer Spieler von Daring, als Amateurspieler quasi, ja. Bist schon ein bisschen da gestanden, ja. Und dann bist du schon noch durch die harte Schule gegangen, ja, mit Abgrätschen im Training und solche Sachen, ja, und aufpassen und alles, ja. Also,
das, Abgrätschen im Training?
Ja, natürlich, wenn es nicht richtig spielt, also, dann ist Jürgen Kohler, ja, also ist zur Sache gegangen, ja. Und vor allem bei den jungen Spielern haben sie das gewusst, das Lernen, ja. Ich bin ja, wenn ich in den Massageraum gekommen bin, ja, dann haben die Physios gesagt, Bender, du, frühestens in einem halben Jahr kriegst du eine Massage, ja. Dann bin ich wieder gegangen.
Wahnsinn. Stell dir das mal heute vor. Krass.
Ja, ja, damals war noch richtig Hierarchie und heutzutage, ja, die jungen Spieler, denen ist alles egal. Ja. Das ist, ja, das ist schon, hat sich schon ein bisschen was getan in der Zeit. Ja.
Ich hätte ja Lust dann noch. Hast du noch eine Story dazu? Zu deiner? Ich finde, das ist super.
Nein, ich war ja immer relativ selbstbewusst. Ja. Also ich hab mich da jetzt auch nicht unterkriegen lassen von dem. Ja. Ich war immer frech und mir hat das eigentlich ein bisschen auch angespornt. Ja. Aber im Endeffekt hat dann irgendwann einmal der Auge auch zu mir gesagt, Bender, hol mal die Bälle. Und dann habe ich mich gar nicht umgedreht. Ja. Weil ich gesagt habe, irgendwann mal so nach 6 Wochen, also ich habe jetzt Schnauze voll von Tor tragen und Bälle. Ja. Und dann bin ich einfach weitergegangen und dann ist es halt ein bisschen lauter geworden, ja, der Auge. Und dann habe ich mich umgedreht und gesagt, Auge, halt die Klappe und halt deinen Ball selber, ehrlich, und bin gegangen.
Und dann?
Ja, nichts. Dann habe ich ein bisschen Schimmerschienen anziehen müssen im nächsten Training, weil ich gewusst habe, dass der Auge heiß auf mich ist. Ja. Aber ist alles, aber wiederum hat es ihm dann auch wieder gefallen, weil der hat Selbstvertrauen und alles. Ja, das sind dann, ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Also, ja.
Ich hätte mich umgedreht und gesagt, da gibt es ein Zauberwort.
Ja. Naja.
Schnell, wahrscheinlich. Ja, das dauert. Jetzt aber flott. Musstest du oft Elfmeter schießen?
Ja, dann, wo ich zum KSC gekommen bin, ja, dann. Ich meine, das war halt dann der Unterschied, was ich, genau, das, deswegen bin ich dann auf diese Geschichte gekommen mit der Hierarchie. Und du gesagt, ja, dann beim KSC bin ich ja dann so richtig durchgestartet, weil da war ja dann der Führungsspieler und Leistungsträger. Das macht dann auch nochmal mit dir schon auch nochmal was. Also, wenn du dich immer.
Ja, unterordnen musst.
Ja, genau. Ja. Also die anderen bei Bayern haben eine Geschichte in La Coruña, sind wir mit dem Privatjet hingeflogen, ja, zum Turnier. Ja, und das, wir waren 20 Spieler, aber der Flieger hatte nur 18 Leute Platz. Ja. Weil dann hast du dann hinfliegen, habe ich noch dürfen, ja, aber zurück bin ich dann mit dem Bus gefahren. Ja. Von La Coruña. 12 Stunden oder 13 oder 14.
Wirklich?
Ja.
Wow, das ist ja fies.
Naja.
Stell dir das mal heute vor.
Ja, aber das spornt dich an, weil du sagst, boah, das mache ich nicht nur mehr mit. Ja. Nächstes Jahr will ich beide Flüge machen. Ja.
Also mit dem Bus hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ja.
Ich hätte jetzt zuerst gesagt, ich würde zurück hätte mal laufen müssen. Aber dass du dann wirklich mit dem Bus
aber wenn man war. Weiß, wo La Coruña ist, ja, das ist oberste Spitze, oberhalb von Portugal. Ja. Atlantikküste, weißt du, wie lange man da im Bus sitzt.
Boah, krass, mein Gott. Ja.
Und dann bin ich zum KSC als FC Bayern, deutscher Meister und alles, ja. Dann macht das natürlich auch schon ein bisschen was mit dir, ja. Du wirst natürlich auch ganz anders wahrgenommen in dem Verein und der Trainer und die anderen Spieler und so, ja. Und da ist dann losgegangen, ja, im ersten Heimspiel hat es gleich einen Elfer gegeben, haben wir dann gleich geschnappt und hab dann alle Elfer geschossen, 9 Stück und alle 9 getroffen.
Also du wolltest das?
Ja.
Nimm uns da mal mit. Das frage ich mich immer, wenn ich so einen Elfmeter sehe. Also ich meine, es gibt natürlich unterschiedliche Drucksituationen. Natürlich, wenn das jetzt zum Champions League-Sieg ist, dann ist das mit... Wobei es ist immer noch der Elfmeter, bloß die Bedeutung ist anders. Das ist ja gleich das Gleiche beim Putt. Wenn du über den Putt stehst, den Putt, das ist immer noch der gleiche Putt, bloß wenn man die Bedeutung mehr macht, wird er halt schwieriger. Das ist ja immer das Gleiche. Wenn du jetzt sagst, ich habe mir dann immer gleich den Ball geschnappt, weil du da Bock drauf gehabt hast wahrscheinlich, aber hast du das dann auch eigentlich geübt?
Nein.
Mit dem, weil ganz, also ich habe zum Beispiel ganz oft Putts geübt mit dem Mindset, mit der Vorstellung, der ist es jetzt, dem reue ich jetzt zum Sieg, whatever, zum Cut damals auch noch. Und das gar nicht.
Nein. Also ich habe es immer so gemacht, im Training, wenn es einmal einen Elfer gegeben hat, habe ich ja nie geschossen im Training, weil ich wusste, ich bin im Training nie so konzentriert wie im Spiel. Ja. Und wenn ich jetzt unkonzentriert zum Elfer hingehe im Training und ich verschieße den, dann weiß
dann
ich,
merkst du den.
Dass ich, dass man denkt, oh, ja, dass du ein bisschen unsicher wirst. Mhm. Und deswegen bin ich ja im Training niemals zum Elfer hingegangen, aber im Spiel war ich halt immer so konzentriert. Man, im Endeffekt ist es ja reine mentale Geschichte. Ja, wie stabil bist du im Kopf? Man ist natürlich klar, wenn jetzt einer 40 Elfmeter schießt oder 30, ja, dass die Quote natürlich höher ist, dass einmal wirklich der Torwart dann auch in dieses Eck springt und der auch volles Risiko geht und sagt, ja, diesen Elfmeter gegen damals war es Zorc oder Kane, da musst du eigentlich nur eins aussuchen, musst halt blind vertrauen, dass er da hinschießt. Ja. Ansonsten hast du auch keine Chance, wenn du ein bisschen zögerst. Ja. Also sucht sie dir von vorne ein Eck aus und dann geht er dann zu 100% rein in das Eck. Wenn dann kein da hinschießt, dann hält er halt. Ja. Aber das ist aber im Endeffekt ist es vor jedem Schützen immer reine mentale Geschichte. Wie stabil oder
bist du im Kopf. Aber das ist jetzt nur bei dir so gewesen, dass du das nicht geübt hast. Die werden schon trainiert.
Es gibt welche, die versuchen es zu trainieren und wo sie ja sagen, was ich ja gelesen habe, dass sie das dann mit Musik gemacht haben und alles. Ja, aber das ist die Situation, Elfmeter kann man nicht, du kannst sie nicht trainieren. Und wenn einer sagt, dass er das trainiert hat, ja, dann lügt er.
Was kann man nicht trainieren?
Im Training, weil das kann, weil du, weil immer, du, nicht so du weißt immer, bist. Weißt das im Training, wenn du verschießt, verschießt halt einfach, da passiert nichts, ja. Aber wenn du in der 89., wenn es um die Champions League geht oder um die Weltmeisterschaft oder Elfmeterschießen, ja, dann musst du halt einfach abliefern, ja. Und das ist, der Druck ist ganz was anderes, als wenn du sagst, ich mache da im Training, schieße 20 Stück, ja, und von 20 habe ich 18 drüber. Und?
Ja, ja. Nein, ich meine, es ist ja, gibt ja bloß auch, dass man sich das, dass man das trainiert, dass man sich das halt vorstellt und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch Typsache.
Du, im Training, ich lasse Musik spielen und ich sage, ich hau 10 Stück oben im Winkel rein, ja, dann hau ich 10 Stück in den Winkel rein. Und vielleicht geht mir einer, wenn ich es so genau nehme, am Pfosten oder Latte oder so, aber die anderen 18 alle im Bereich, ja, von 1,5 Quadratmeter. Ja, aber im Spiel, wenn es die 85. ist und es steht 0-0, ja, dann hat er zwar vor, weil ich gesagt habe, im Training habe ich doch 8 genau im Giebel geschossen, ja. Und genau da haut er dann drüber. Ja,
ja gut. Ja, okay.
Das ist was ganz was anderes. Und das ist es beim Golf genauso.
Ja, mit Sicherheit.
Im Training machst du 100 Putts von 2 Meter und stopfst 98. Ja, aber wenn es um die Tourkarte geht, ja, dann sagst du, verdiene nächstes Jahr Kohle mit meiner Tourkarte. Und wenn ich jetzt ein paar 3 mache, kriege ich meine Tourkarte, habe ich wieder 3 Jahre, kann ich Geld verdienen und bin dabei. Und wenn ich jetzt verschiebe, dann muss ich in die School gehen. Ja, das ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Ja.
Also ich erzähle ganz kurze Geschichte. Also nur, weil es mir tatsächlich wichtig ist, auch für die Zuhörer, die Golfer unter euch. Das ist zwar schon wirklich sehr, sehr, sehr lange her. Das war 1997. Haben wir Mädchen-Europameisterschaft gehabt in Frankfurt. Das war meine erste Europameisterschaft damals. Und dann hatten wir Vorbereitungslehrgang im Golfclub Licht, damals noch unter Rainer Mund. Und der hat gesagt, so, und jetzt zum Abschluss vom Training machen wir jetzt noch einen Drill. Jeder macht einen großen Schritt, einen guten Meter, steckt sich ein Tee rein. Und wir machen jetzt so viele Putts, wie es nur geht, mit vollster Routine. Also sprich, Putt-Linie anschauen, Linie ausrichten haben wir damals noch nicht hundertprozentig gemacht mit dem Strich. Also wirklich komplette Pre-Shot-Routine. Wer am allermeisten, wir waren 4 damals, eine Ersatzspielerin, 3 Spielerinnen, aber wir waren alle zu viert, wir waren zu viert im Trainingslager und wer die meisten Putts reinmacht, ist Tagessieger. So, und sowas brauchst du mir nicht sagen. Da habe ich ja da einen brutalsten Ehrgeiz. Ja. Also dann, das will ich machen. So. Und wir machen und es ist gelaufen. Die erste war nach 12 Putts raus, die zweite dann irgendwie bei 30. Die nächste war dann bei 50 erst so raus und ich habe immer weitergemacht. Und es war ja das Abschluss. Eigentlich haben wir gesagt, jetzt machen wir noch 30 Putts und dann gehen wir zum Essen. Und ich war dann über 100, also ich bin da über, also Stund. Also es war wirklich lang und die waren schon voll genervt. Und ich habe gesagt, Martina, jetzt, ich glaube, es waren... Shoutout leider Rainer Mund, ich glaube es waren über 130, ich glaube 131 habe ich gemacht, mit vollster Routine, das Grün hat schon ausgeschaut, also es war brutal und dann hat der Rainer unser Trainer damals was sehr Schlaues gemacht, hat er gesagt, jetzt hörst auf, schiebst keinen vorbei, hörst einfach auf. Dann kam die Europameisterschaft, es war so heiß draußen wie heute, über 30 Grad, mitten im Sommer. Frankfurt ist zwar ein Waldplatz, aber trotzdem war brutal heiß. 36 Loch am Tag, Einzel und Vierer. Wir waren dann im Halbfinale gegen Italien. Ich war noch total unerfahren. Total 15 Mal erste Europameisterschaft, gerade Mädchen-Nationalmannschaft. Und die Ersatzspielerin hat bei mir Caddy gemacht. Und ich musste in der 18 den Putt reinmachen. Und das war genau der Putt. Das war identisch der Putt. Der war leicht rechts, links, rechte Lochkante. Und dann sagte Miriam damals nur zu mir, Martina, das ist die 132. Und ich war aber so fertig. Ich habe mich gar nicht mehr gescheit konzentrieren können, weil das war so heiß, 36, wie gesagt, 36 Loch am Tag. Und sie hat gesagt, ziel den rechte Lochkante, das ist 132. Mach einfach weiter. So, und das hat mir so viel, das habe ich die lange Story leider erzählen müssen, weil sonst hätte man sie verstanden, aber das hat mir so viel Sicherheit gegeben, weil ich den so viel vorher gemacht habe. Wenn ich in dieser Situation gewesen wäre und den nicht geübt hätte, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich ihn reingemacht hätte. Also
no.
Happy End, wir haben reingemacht, wir waren im Finale gegen Spanien, aber das habe ich jetzt eben gemeint, deswegen war ich jetzt so erstaunt, weil wir das sehr simuliert haben, diese Routine, immer diesen Ablauf, weil du nimmst dir beim Elfmeter auch den Ball, du setzt ihn dann dahin, du machst wahrscheinlich, denkst das Gleiche, deswegen war ich ein bisschen erstaunt, dass man das vorher nicht übt, weil mir das damals brutal viel gebracht hat, dass diese Simulation, dass du in dem Moment den Putt dann hast. Aber ich glaube, dass das halt auch wirklich Typsache ist.
Ja, Definitiv.
Ja. Lassen wir es jetzt
gibt mal. Da, es gibt da welche, denen tut es gut, wenn sie 10 in Winkel schießen. Ja.
Ja, ja.
Aber
ja,
du weißt noch lange nicht, dass er trifft, damit es soweit ist.
Das stimmt, das stimmt. So, dann schließen wir jetzt mal diese Drucksituation ab. Du hast ja, korrigier mich bitte, wenn ich der Falsche von mir bin, in der Nationalmannschaft nicht gespielt.
Nein.
Weil, und das wurde mir so begründet, damals gab es die Größen, wie du, einer von dir ja gerade als der Spieler schlechthin genannt in deiner Zeit, Lothar Matthäus, Thomas Hässler, Andi Müller, waren deine Positionen in der Nationalmannschaft. Wenn du jetzt so zurückschaust, was hat das mit dir gemacht? Du hättest doch mit Sicherheit saugern in der Nationalmannschaft gespielt, oder?
Hat dich das jeder Fußballer möchte Nationalspieler werden. Aber leider, erstmal brauchst du ein bisschen Glück dazu. Ja, und zweitens war das natürlich auch damals, meine beste Zeit war in den 90er Jahren, ja, 89 bei Bayern und dann bis 99 Bundesliga. In was für einer Zeit sind wir Weltmeister geworden? 90, Europameister, 96 und dann. Mhm. Es war einfach die Primetime des deutschen Fußballs in den 90er Jahren. Und mein bester Trainer war mit Abstand der Jupp Heynckes. Ja. Und der hat leider einen Fehler gemacht in seinem Leben. Ja, weil 1989, wo der Franz Beckenbauer Nationaltrainer war von der deutschen Nationalmannschaft, wollte er mich nach dem halben Jahr, wo ich bei Bayern war, wollte er mich einladen zur Nationalmannschaft. Und dann hat der Jupp Heynckes zu ihm gesagt, nein, das ist noch zu früh für ihn. Und wenn der gesagt hätte, ja, dann wäre er bei der Nationalmannschaft gewesen, wäre ich vielleicht, keine Ahnung, wäre ich vielleicht Weltmeister geworden. Und wäre da dabei gewesen. Ich wäre mit Sicherheit kein Stammspieler gewesen. Ja, mit Sicherheit Backup. Und wie gesagt, Andi Möller, Ike Hässler und alles, das waren schon auch Granaten. Ja, aber ich wäre zumindest im erweiterten Kader gewesen bei der Nationalmannschaft. Und dann war es natürlich vorbei. Weltmeister, Europameister. Und dann war ich nochmal 94, war ich nochmal beim Lehrgang dabei. Oder war dann der Berti Vogts Nationaltrainer. Wir waren jetzt nicht so die, ich war jetzt nicht so der Spielertyp von Berti Vogts. Ja.
Berti Vogts. Boah, das ist gemein.
Aber das hätte, wäre, wenn. Das ist, man ist, ob ich dann auch dabei gewesen wäre, wieder was anderes, aber.
Manni,
ja.
Du bekommst jetzt von mir einen Live-Score. Ein bisschen die Wörter sind immer ein bisschen auf Golf bezogen mit meinen extra Spinginkerl, die ich immer machen lasse. Und zwar dieser Live-Score ist von mir geschrieben tatsächlich über dich. Und du darfst ihn selber vorlesen.
Live-Score?
Mhm. Der Live-Score.
Ich bin Manfred Manni Bender. Wenn ich auf mein Leben im Fußball zurückblicke, dann sehe ich nicht nur Stadien, Spiele oder Ergebnisse. Ich sehe Menschen, Begegnungen und Momente, die bleiben. Ich hatte das Glück, für große Vereine zu spielen, vom FC Bayern über den KSC bis hin zum TSV 1860 München. Jeder dieser Wege hat mich geprägt. Beim FC Bayern habe ich gelernt, was es heißt, jeden Tag unter höchstem Druck zu stehen. Beim Karlsruher SC habe ich erlebt, wie stark eine Mannschaft sein kann, wenn sie zusammenhält. Und bei 1860 habe ich die Emotionen in meiner Heimatstadt gespürt. Direkt, laut und ehrlich. Ich bin Münchner durch und durch und ich bin stolz darauf, ein echtes München-Urgestein zu sein. Diese Stadt, ihre Menschen und ihr Fußball haben mich geprägt. Und ich bin ihr bis heute eng verbunden. Mein Weg war nie nur geradeaus, es gab Titel, große Spiele, aber auch Verletzungen und Phasen, in denen man kämpfen musste. Gegen Rückschläge und gegen sich selbst. Heute gehören Golf und Netzwerken zu meinem Leben. Ich schätze gute Gespräche, neue Kontakte und den Austausch mit Menschen, die etwas zu erzählen haben. Manchmal denken Leute vielleicht, ich hätte nicht immer große Lust zu reden oder wäre eher zurückhaltend. Aber das stimmt nicht. Im Gegenteil, wenn man mich kennt, merkt man schnell, dass ich genau diese Gespräche und Begegnungen sehr schätze. Am Ende bleibt für mich nicht nur der Fußball, es bleiben die Menschen, die Geschichten und die Verbindung, die daraus entstanden ist. Genau das ist vielleicht das Wertvollste, was mir der Fußball gegeben hat. Schön.
Ja?
Ja.
Kannst du es unterschreiben? Ich bin echt froh. Weil ich habe tatsächlich schon mal einen Live-Score geschrieben, der nicht so hundertprozentig mit meinen Recherchen übereingestimmt hat. Genau, aber den legen wir mal
zu Ende. Ja, zu diesem Kennenlernen habe ich jetzt eine wirklich geile Geschichte, muss ich sagen. Ich habe jetzt vor 3 Wochen haben wir den Ryder Cup gespielt, Handballer gegen Fußballer. Der war in Andalusien und dann jetzt hat es dieses Jahr das erste Mal, hatten die Handballer einen Vizekapitän. Ja, also bei den Handballern ist es der Blacky Schwarzer Weltmeister und bei den Fußballern ist es der Rainer Bonhof, der Kapitän. Mhm. Und die hatten das erste Mal hatten die über Insta und Social Media haben die ein Gewinnspiel ausgerufen, dass sie die Handballer einen Co-Kapitän bekommen und die Fußballer bekommen einen Co-Kapitän. Und jetzt war ich vor 6 Wochen war ich beim Angolfen in Bad Griesbach und gehe dann zum Abschlag hin und, und dann kommt mir einer entgegen und sagt, hi Manni, servus, ich bin euer Co-Kapitän, ja, für die Handballer gegen Fußballer. Okay, gut. Ja, dann haben wir da die Golfrunde gespielt. Und dann sind wir jetzt nach dem, wir haben dann die Handballer dieses Jahr geschlagen. Jetzt steht es 9-9. Und dann kommt unser Co-Kapitän, dann sind wir jetzt in einer lockeren Runde gesessen und dann irgendwann hat er schon ein bisschen hat er den Mut gehabt, dann hat er ein bisschen einen leichten Tee gehabt und dann hat er gesagt, jetzt kann ich dir ja sagen, gell? Sag ich, ja, was denn? Sagt er, ich habe gedacht, nach den ersten 5 Loch in Bad Griesbach habe ich gedacht, ich arme Sau, wieso muss ich den jetzt ausgerechnet mit dem Bänder spielen? Das ist ja Wahnsinn, ehrlich, das ist ja eine ganz schlimme Runde und so. Und dann hat er gesagt, aber wenn man die kennt, sagt er, du bist echt ein geiler Typ, ohne Sch*** muss ich ehrlich sagen. Ich habe so lachen müssen, ehrlich. Ich habe mit dem Bänder, ich habe gedacht, ist das ein Arschloch, ehrlich. Hat er wörtlich gesagt.
Ja, aber ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Also nicht, dass du sein könntest, um Gottes Willen. Das müssen wir auch total rausschneiden. Ja, das ist natürlich, mach mir einen Pieps draus. Aber du bist am Anfang ja schon eher ein ruhigerer.
Ich bin eher zurückhaltend, sage ich mal
ja.
So.
Ja, genau. Habe ich jetzt zurückhaltend. Aber ist das bewusst oder bist du halt einfach so? Weil, wenn es Gas gibst, dann kannst du ja Gas geben.
Ja, aber ich glaube einfach mal, dass ich glaube irgendwann auch so im Laufe meines Lebens, sage ich jemand, wenn man mal bei Bayern München gespielt hat und man geht überall weg oder man geht zum Essen und jeder klopft auf die Schulter und ey, Mani, da und das und alles, wenn man das dann einmal so 20 Jahre mitmacht, ja, ist das natürlich auch schwierig, weil man nie weiß, ist das.
Was echt oder nicht?
Ja, genau. Mhm. Und daher bin ich immer erstmal ein bisschen schauen, ist da was dahinter, was er mir da erzählt, oder ist es nur wieder einer, der ein bisschen labert und dann wieder aus dem Auge, aus dem Sinn ist. Aber, und das, daher bin ich immer erst einmal ein bisschen schauen.
Ja, ist ja nicht gucken, verkehrt. Ja. Aber war das damals so, dass du einfach nirgendwo mehr hingehen hast können in München?
Ja, ist egal, wenn man zum Essen geht oder so, ja, das ist jeder, Mani und Essen und da Autogramm und so. Und das ist, wenn man bei Bayern spielt und man ist in München unterwegs, dann lässt sich das nicht vermeiden. Ja.
Aber hat sich das Leute nervt? Kennen, ja. Manche mögen das ja.
Nein, das ist ja, man, es gibt ja auch die sagen, Bänder, gib mir ein Autogramm, dann der kriegt er dann keins. Aber wenn einer hergeht und sagt, du, Herr Bänder oder Mani oder so, machen wir schnell ein Foto oder Autogramm, dann jederzeit, ja, da bin ich der Allerletzte, ja. Ich weiß ja, wie es im Wald hineinruft, so ruft sie dann raus. Ja. Aber eigentlich bin ich entspannt. Ja. Aber ich bin jetzt keiner, der jetzt gleich, sagen wir mal so, die Herzen erwärmt im ersten Augenblick.
Ah ja. Du bist dann, bist vom KSC, bist du nach zu 60 gekommen, gell? Und dann und so weiter und so fort. Jetzt lassen wir das einmal, die Karriere. Wann hast du dann komplett aufgehört mit dem Spielen?
Fußballtechnisch habe ich dann 2000, also professionell 2003, da bin ich dann nach Saarbrücken. Mhm. Und dann habe ich noch ein bisschen in Ismaning und dann habe ich noch einen Freund angerufen, der war mit Erding im Abstiegskampf. Dann habe ich mich auch noch für ein halbes Jahr mit 3 Kumpels angemeldet und so. Ja. Also,
aber heute spielst du
das war aber nur noch just for fun.
Aber heute spielst du?
Nein, ich spiele keine Benefitspiele mehr, nichts mehr, weil die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß und außerdem spielst du heute dann gegen die 40-Jährigen. Und da habe ich immer so das Gefühl, dass die das Fußball noch gar nicht so richtig verstanden haben.
Mag sein.
Du hast einmal so ein Benefizspiel dazugehört. Also, da spielt man doch ein bisschen wie die Galerie. Ja, und da muss man jetzt nicht dann im Vollsprint bei einem vorbeilaufen, der jetzt 15 Jahre älter ist oder dann aus 5 Meter volle Pulle abziehen, ja, nur weil man sich irgendwie was noch beweisen will mit 40. Ja,
verstehe. Du bist dann auf jeden Fall Richtung, so wie ich sie auch gemacht habe, in die Coaching als Trainer gekommen. Und dann hast du sogar, warst du bei Offenbach, warst du Manager, Kickers Offenbach, gell? Das sind ja dann komplett andere Sachen. Also zuerst einmal als Trainer von draußen zuschauen, direkt nach der Karriere, das muss doch auch hart sein, oder? Wenn du zuschaust und selber nichts mehr machen kannst.
Ja, mit Sicherheit ist es, wenn man dann nicht mehr so aktiv einschreiten kann, ist es natürlich schon ein bisschen schwierig, weil man ja doch immer denkt, man kann es besser. was, wie es, glaube ich, vielen Leuten geht, in die, was mal professionell irgendwas gemacht haben. Ja. Aber da muss man schon dann den Abstand haben. Und daher, glaube ich, würde ja jedem empfehlen, weil wenn man aufhört mit dem professionellen Fußball, dass man sich erst einmal Auszeit nimmt.
Ja.
Ja, dass man einmal vom Kopf her frei wird und dann sowas wie Trainer oder Manager macht oder so. Ja.
Aber bei dir war keine Auszeit dazwischen?
Ich habe dann auch meinen Fußballlehrer gemacht und dann, also bei mir war schon ein bisschen Zeit dazwischen.
Okay, du hast dann tatsächlich auch 2000, diese Scheine.
Ich habe dann erst 2007 habe ich dann meinen Fußballlehrer gemacht. Ja. Also war schon ein bisschen Zeit dazwischen.
Und dann, also ich meine, dann einen Club zu managen ist ja dann wieder was anderes.
Ja, natürlich, aber das Offenbach, muss man sagen, ist ein bisschen unglücklich gelaufen, weil die dann Insolvenz angemeldet haben, ja. Und das, dann haben die ja halt entschieden, okay, der Insolvenzverwalter hat dann gesagt, ein Sportdirektor und ein Trainer, beides können wir uns nicht leisten. Aber einen Trainer brauchen wir, Sportdirektor brauchen wir keinen. Dann hat dann Insolvenzverwalter dann das entschieden, dass sie keinen Sportdirektor mehr brauchen.
Also auf jeden Fall ein Rundum-Paket zum Thema Fußball mit mega viel Erfahrung. Und jetzt haben wir ja vorher schon über deinen Sohn gesprochen. Gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, aus dem habe ich gelernt, das war vielleicht sogar ich mag das Wort Fehler immer nicht, aber das, aus dem habe ich so viel gelernt, das möchte ich gerne weitergeben, dass mein Sohn das besser macht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist eindeutig das, was ich so als Learning, sagt man heutzutage.
Also ich glaube mal, das Einzige, was ich mir vorgenommen habe bei meinem Sohn ist, dass ich ihn niemals versuche, irgendwie unter Druck zu setzen, dass er sagt, du musst Profi werden, sondern dass er immer jeden Tag ins Training geht und seinen Spaß, was er jetzt ja hat beim Fußball. Ja, man, der trainiert das auch viermal in der Woche, hat Samstag, Sonntag Spiele. Das Programm, was die teilweise haben, ja, die waren jetzt Schulbefreiung am Donnerstag, dann sind sie nach Paris geflogen, dann ist er zurückgekommen, einen Tag Schule, dann war er 3 Tage in der Bayerischen Auswahl, ja, dann waren sie da, dann waren sie 2 Tage Schule und dann sind sie wieder geflogen zum Premier League Cup nach Birmingham. Also das innerhalb von 2 Wochen, das ist ja wie früher, wenn du Champions League gespielt hast, ja, oder international, ja, also das Programm, was die Kids da machen, das ist schon exorbitant hoch, muss man schon sagen. Ja. Und da, aber ihm macht es immer noch Spaß. Und wenn er zu Hause ist, was macht er als Erstes? Er holt sich eine Kugel raus und spielt im Garten oder bei uns zu Hause in der Wohnung, wo wir dann teilweise auch durchdrehen. Ja, wenn wir sagen, es kann doch nicht sein, jetzt war er 10 Tage unterwegs und dann kommt er heim und spielt bei uns in der Wohnung oder im Haus mit dem Ball. Ja. Also daran sieht man, dass wir das richtig machen, dass er immer noch die Freude hat am Fußball. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen, ihm zu vermitteln. Und wo glaube ich, viele Eltern, glaube ich, eher schon mehr Druck machen, weil sie alle glauben, oh, mein Sohn wird Profi.
Das müssen wir machen.
Aber mit 14 kann ich allen Eltern sagen, sind alle so weit entfernt, Profis zu werden. Da braucht gar keiner dran denken.
Sehr gut. Sehr gut. Heute ist es dann quasi dein zweites Leben, dein Leben nach dem Fußball quasi. Was machst du jetzt heute?
Heute bin ich Markenbotschafter für ein, zwei Firmen, unter anderem auch für Phoenix Rent. Das ist so, die haben so ein neues Konzept mit Automieten, Autoleasen auf den Markt gebracht, seit 2 Jahren. Für die bin ich viel unterwegs und die haben mir auch im Laufe meines Lebens, habe ich mir ja schon die ein oder andere Veranstaltung aus dem, wo du auch mit dabei warst, bei den Peak Performer, aber das ist leider mit meinem damaligen Chef ein bisschen auseinandergegangen, weil er das nicht so verstanden hat, ja, weil er sich dann immer mehr in den Mittelpunkt stellen wollte. Und irgendwie bin ich einer, der sich dann nach hinten hinstellt und dann habe ich gesagt, okay, dann machst du es halt alleine. Mhm. Ja. Und dann bin ich ja dann auf die Idee gekommen, weil ich auf vielen Veranstaltungen bin. Ich bin auch bei den Eagles, bei den GoFus. Und dann habe ich immer gesehen, dass immer sehr viele Leute dabei sind, aber bei den GoFus, wenn die jetzt ein großes Turnier haben, dann sind auch meistens immer nur 30 Fußballer dabei und um 40, ich weiß nicht, auch drumherum sind natürlich auch Partner und Sponsoren dabei, aber auch viele, die was einfach nur dabei sind, um zu sagen, die nichts machen oder nichts einbringen und dort mitspielen. Und dann bin ich irgendwann mal auf die Idee oder habe ich überlegt, was könntest du da machen? Und dann bin ich auf das Legenden-Masters gekommen. Und zwar, dann habe ich überlegt, okay, wie kann man das machen? Zeitraum, zack, 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 der Mannschaften. Okay, wenn ich das mache, dann soll es gleich richtig krachen. Dann habe ich Bayern 4 Derbys ausgesucht. Bayern gegen 60, Köln gegen Gladbach, KSC gegen Stuttgart und Schalke gegen Dortmund.
Jetzt musst du für die Zuschauer kurz erklären, was das Legendenmasters eigentlich ist.
ja, Legendenmasters ist ein Golfturnier, das über 3 Tage geht, wo sich ehemalige Fußballer treffen. Also alles, was in den letzten 40 Jahren, eigentlich sind sie ja bei Fredi Heischbüttel mit, das sind eigentlich dann schon 60 Jahre, 70 Jahre, Fußball gespielt haben und Golf spielen, ja, die spielen alle bei mir mit. Und das sind diese 8 Vereine. Mhm. Und alle, was für diese Vereine gespielt haben, die kommen dann im Lochwettspiel, treffen wir uns dann 3 Tage und spielen dann den Sieger vom Legenden-Masters aus. Und das habe ich vor 4 Jahren das erste Mal gemacht. Und dann nach dem ersten Turnier hat dann jeder gesagt, boah, so ein geiles Turnier, das ist eines der besten Turniere, wo wir jemals waren. Und dann habe ich halt ein zweites gemacht, ein drittes und jetzt demnächst ist jetzt dann schon das 4. Legenden-Masters.
Und das ist dein Hauptprojekt?
Ja, das sind 6 Monate Planungen. Ja, das ist,
6 Monate, ja.
Das Turnier geht über 3 Tage. Die sind 3 Tage komplett eingeladen mit Shuttle-Service, Essen, Trinken, Golf spielen. Alles frei. Ja, bei mir gibt es 4 Hole-in-One-Preise, Autos. Ja, 4 Autos. Für jedes Paar 3 gibt es ein Auto zu gewinnen.
Boah, schade, dass ich keine Fußballlegende bin, sonst würde ich sofort mitspielen.
Sky hat es übertragen, das ist ja Magenta TV, also die bringen einmal relativ große Berichte und es sind über 20.000 Bundesligaspiele am Start. Und alles, was man gewinnen kann im Fußball, Weltmeister, Champions League, Europameister, Deutscher Meister, Pokalsieger, International, UEFA-Pokal, alles, wirklich jeden Titel, was man gewinnen kann, die sind am Start bei meinem Golfturnier. Ja. Und das ist so jetzt so eins, sag ich mal, mein Hauptprojekt, ja.
Und das, hast du ja gerade gesagt, 6 Monate brauchst du, das ist dein Hauptprojekt. Die anderen 6?
Die anderen 6 bin ich mit meinem Sohn unterwegs oder am Trainingsplatz. Oder ich schaue mir auch immer, wenn ich da bin oder unterwegs bin, also nicht unterwegs bin, dann schaue ich beim Training zu und sind bei den Spielen unterwegs und so. Und dann bin ich halt noch für meine Netzwerksachen, für Phoenix Rent unterwegs und da Kunden zu akquirieren. Und bin viel auf Veranstaltungen, also ich bin eigentlich quasi von Mai bis Oktober habe ich fast jedes Wochenende bin ich auf irgendeiner Veranstaltung.
Wann hast du das gemerkt, dass dir dieses, ich finde das Netzwerken, das hört sich jetzt, das ist fast ein bisschen ausgelutschter Begriff, ja, aber so dieses Verstehen, dass man durch Kontakte, dass sich da was aufbauen kann. Ja? Wann hast du das gemerkt? Weil ich durfte früher ab und zu mal bei den Champions League Spielen mitfliegen oder mit dabei sein beim FC Bayern. Und bei den, klar, die Spieler waren fertig nach dem Spiel, gewonnen oder nicht, was auch immer. Aber die sind halt einfach da gesessen. Der ganze Raum war eigentlich voller Konzernchefs oder Sponsoren, wo man eigentlich gedacht hat, mei, sensationelle Kontakte, wird man heute denken. Aber die Spieler, denen war das total wurscht, die sind dann zum Schafkopfen gegangen. Wann hast du das gemerkt, dass du da wirklich schon die Verbindungen, die Leute, die Kontakte, die man ja sonst nicht so schnell bekommt, dass man die nutzen kann für später?
Ich habe das, glaube ich, nie so richtig bewusst gemacht. Ja. Ich glaube, das war einfach irgendwie auch die Art, was ich gehabt habe, ja, dass, weil ich mich halt nie in den Vordergrund gestellt habe oder irgendwas gemacht habe. Ja. Es hat sich dann irgendwie so peu à peu ergeben und dann so richtig losgegangen ist es eigentlich so vor 10, 12, 13 Jahren, eigentlich, wo man eigentlich mal gedacht hat, wo man dann die Veranstaltung gemacht haben oder da. Und dann habe ich eigentlich festgestellt, was ich alles für Leute kenne und wenn ich die anrufe, dann sagen die immer gleich, hey Mann, ist schön, dass du mal meldest und so. Und das ist ja, sage ich mir immer, das Entscheidende, dass sie, wenn sie deinen Namen auf dem Handy lesen, dass sie nicht denken, oh, der Bender ruft an, wenn der anruft, dann braucht er was, ja, sondern dass er dann, oder sie hat hin, oh Mann, und dann geht auch jeder hin. Ja. Also, und das ist ja, glaube ich, das Entscheidende. Und ich bin jetzt kein bewusster Netzwerker, der jetzt auf Veranstaltungen geht und sagt, boah, der ist da, der ist da, der ist da. Ja, und dann gehe ich hin und dann labere ich mit dem oder rede, sondern eben nicht. Das ist, ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass man, wenn man den als zweite oder das dritte Mal sieht, dass er dann immer sich, dass er sich an dich erinnert und irgendwann kommt man auch mit denen ins Gespräch. Ja. Aber wenn du natürlich jetzt an Telekom-Chef oder irgendwas, wenn du dann gleich hinstürzt und mit dem redest, dann der ist ja auch nicht blöd. Ja. Der weiß ja, wieder einer, der will irgendwas von mir. Ja. Das muss sich dann irgendwie dann schon so automatisch dann auch ergeben.
Also ich kann mich nur an unser gemeinsames Event da in Hamburg erinnern, wo ich auch vorher gesagt habe, wo dann die Eurowings gestreikt hat und wir sind dann mit dem Auto heimgefahren. In einem Affentempo, weiß ich noch. aber gerade stand man nett. Und das war in der Spobis. Gell? Spobis genau. War das damals. Und wir haben uns in der Früh am Flughafen getroffen. Und immer wenn ich dich an dem Tag gesehen habe, du hast immer geratscht. Du warst die ganze Zeit am Ratschen, und das war damals schon für deinen Legendenmasters, am Eintüteln. Natürlich, Sponsoren braucht man natürlich auch. Das stellt man sich immer so einfach vor. So Riesenturniere oder so Events funktionieren nicht ohne Partner. Aber das war schon sehr beeindruckend für mich, muss ich sagen. Dein Hamburg, da, ich beobachte sowas ja auch, weil ich liebe das ja auch so, mich mit Leuten. Ich bin ja auch ein Menschenfreund. Und na, wirklich cool, das machst du super. So, jetzt pass auf. Der letzte Test, den du jetzt noch vor dir hast, sind die schnellen 9. Es sind tatsächlich 10 eigentlich, aber der 10. ist meine Herzensfrage. Aber die schnellen 9, du musst ganz schnell Antworten geben, ist nicht schwer.
Ja.
Okay?
Die Quick 9.
Vom Typ her, Lerche oder Eule? Bist du Frühaufsteher oder ein Nachtschwärmer?
Eule.
Tracker oder Gefühlssportler?
Gefühlssportler.
Sommer oder Winter?
Oh, das ist echt schwer. Ich bin ein begeisterter Skifahrer und spiele sehr gerne Golf. Also ist das...
Sie müssen sich entscheiden.
Dann gehe ich jetzt für den Sommer.
Gut so. Hätte mich jetzt auch stark enttäuscht. Ausdauer oder Kraft?
Kraft.
Süß oder salzig?
Ah, süß.
Ja, stimmt, das haben wir gehabt. Kino oder Theater?
Kino.
Lieblingsstadt?
München.
Lieblingsessen?
Spiegeleier, Kartoffelbrei mit Erbsen. Das habe ich früher mal als kleiner Bub gegessen gerne. Vor die Spiele. Meine Mama hat immer gesagt, ja, das ist jetzt, weil immer wenn du das gegessen hast, dann hast du gut gespielt.
Solltest vielleicht einmal für deinen Golfhund essen. Aber das ist ja gut. Ich bin als Ernährungsmensch begeistert. Das ist gut. Das ist ein gutes Essen. Vor- und Nachsport.
Ja.
Und das magst du immer noch so gern.
Das esse ich gerne, aber natürlich sind auch so Schweizer Maultaschen so mit der richtigen fettigen Soße, esse ich auch ganz gerne. Aber.
Okay, wir machen weiter. 3 Dinge, für die du heute dankbar bist, ausgeklammert Familie. Und, ja.
Ach, ja, du.
Ein bisschen spirituell müssen wir schon werden.
Ja, das sagen wir schon, in dem Alter ist natürlich die Gesundheit, sage ich mal, sehr, sehr wichtig. Ja.
Immer.
Je älter das wir werden, dann das Zweite, dass ich sehr gute Freunde habe, dass immer scharf auf Runde zusammengeht. Das ist auch wichtig.
Ganz wichtig.
Und dann, dass das ist jetzt ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen einfacher, aber dass es immer nur das Oktoberfest gibt.
Du bist echt der Schau. Oder? Ich meine, das ist halt das. Aber das verstehen auch nur die Münchner. Ich verstehe das total. Ich meine, wenn wir gerade dabei sind, die 10. Frage, da müssen wir jetzt kurz drauf einhaken, weil so was Schönes hat noch keiner gesagt wegen dem Oktoberfest, weil ich bin ja auch am Münterkindl und ich liebe die Wiesen so sehr. Sag du jetzt, was ist das Schönste am Oktoberfest? Und dann sag ich, was ich am Schönsten finde.
Am Schönsten ist die Atmosphäre, einfach da rauszugehen und alle in Tracht und die Gespräche und die Gaudi und den Spaß. Ja. Es ist wie ein Klassentreffen ist es.
Das stimmt, ja. Was für mich immer, das sage ich ja immer zu meinen Kindern, wir sind jetzt ja beim Anstich, also ich mag den Anstich an sich jetzt nicht unbedingt, aber wir sind rausgeradelt oder neigeradelt in Stadtnei und dann habe ich gesagt, Mädels, riecht's das? Zuckerwatte, Mandeln, Händel, Brezen, alles auf einmal. In der 2. Woche riecht's dann leider anders, aber die ersten, diese Gerüche, die gibt's nur einmal im Jahr. Und das ist Wahnsinn, das liebe ich so. Sehr schön, mal vielen Dank. Jetzt kommt die schon angepriesene 10. Frage. Und zwar gab es damals auch zu deiner aktiven Zeit, gibt es so Affirmationen, die du zu dir selber sagst? Wie jetzt zum Beispiel, schau, ich habe zum Beispiel meine tätowiert. Play to play great. Also für mich war das immer so, wenn ich über den Ball stehe, du bist jetzt da, dass du einen gescheiten Golfschlag machst. Du bist jetzt nicht da, dass du einen Patzett vorbeischiebst. Ja? Aber das sage ich mir dann immer wieder. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so, das sagst du dir immer wieder, das ist so ein bisschen dein Glaubenssatz?
Ja. Gewinnen beginnt mit Gelassenheit.
Wunderbarer kann dieser Podcast nicht enden. Sehr gut. den können wir dann gleich mal uns merken, den Satz. Und du kriegst etwas mit. Ich weiß jetzt nicht, ich schätze dich jetzt mal so ein, dass du dieses Buch nicht selber nimmst, aber du kannst es an deine wunderbare Frau weitergeben. Und zwar ist es ein Journal, das kriegt jeder Gast als Geschenk mit. Das ist nicht leer, also da kann man immer schön Sachen eintragen, für die man dankbar ist. Das ist ja ganz gehypt, so Journaling. Früher hat man Tagebuch gesagt, aber heutzutage ist es schon vorgedruckt, man muss nur eintragen.
Bravo.
Das bringst du deiner Frau mit, weil wie gesagt, ich glaube, das ist nicht für dich. Und das ist, sind eure Glücksbringer für eure Familie, für deinen Sohn, für dich und für deine Frau.
Danke.
Gell? Ich finde die ganz schön jetzt auch für den Sommer.
Ja, schickst du aber schon ein bisschen was da.
Ich wollte gerade sagen.
Das Legendenmasters 23, Legendenmasters 24, Legendenmasters 25 und das Weiße ist für 26.
Ja, das jeder. Haben wir gar nicht geredet. Wer ist denn eigentlich, ja. Gibt es gibt's da so Favoriten? Die eigentlich schon mehrmals gewonnen haben? Oder?
Gladbach ist immer Bockstück. Also zweimal hat Gladbach gewonnen, letztes Jahr Köln. Im Finale gegen Bayern, ganz knapp. Letzter Flight, letzter Putt haben wir's vergeigt. Aber es ist natürlich schon, also Pizarro, Salihamidzic kommen dieses Jahr. Kakao, Gaudino, Balakow, Thomas Schaaf. Also sind schon Namen im Rennen, wo man sagen muss, das ist à la Bonheur, ja.
Also nächstes Mal sagst du mir Bescheid, wenn das Gewinnspiel mit dem Co-Captain rauskommt, dann bewerbe ich mich ganz offiziell.
Ja.
Meine vielen herzlichen Dank.
Ich habe zu danken, war schön mit dir. Ja. Danke.
Und auch an euch, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart beim Pink Table. So, und das war eine weitere Folge von The Pink Table. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und du könntest mir einen riesen Gefallen tun, indem du ihn abonnierst auf dem Kanal, auf dem du diesen Podcast sehen möchtest. Eine 5-Sterne-Bewertung ist natürlich mega obendrauf und vor allem wünsche ich mir einen Kommentar, wenn du einen Wunschsportler hättest, einen Wunschathleten, einen Wunsch-Olympioniken oder Paralympics und ich werde natürlich mein Bestes geben, diesen Sportler bald hier am Pink Table empfangen zu dürfen. Also bis dahin, frohes Weiterhören. This is the Pink Table. Come and take your seat.